Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll es denn bitte dann machen?
Vom Nebending zum Lebenssinn.
Es ist dein Leben, es ist also dein Weg. Hör auf, dir immer von anderen einreden zu lassen, dass das nicht geht.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Nebending zum Lebenssinn. Und ja, ich freue mich tierisch, dass es auch wieder mit diesem Podcast endlich weitergeht. Und wir haben heute wieder hier einen ganz, ganz tollen Gast. Der hat sich die Zeit genommen und sich gerade in dieser Situation, die nicht ganz so leicht ist und anspruchsvoll ist, bereit erklärt, mit uns ja ein paar Themen durchzugehen. Und zwar haben wir heute den wunderbaren Johannes Schraps, Bundestagsabgeordneter der SPD, heute bei uns hier auf der Couch im Live Sports. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Roland Schneider, der uns das ja ermöglicht hat, dass wir bei diesem jetzt doch schönen Wetter, eigentlich war Schnee angesagt, jetzt hier zusammen sitzen können und uns ein wenig unterhalten können. Johannes, vielen, vielen lieben Dank, dass du am Start bist, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf und dass wir uns heute ein bisschen unterhalten können. Sonst kenne ich die Räumlichkeiten hier tatsächlich, weil ich zum Sportmachen herkomme, ja, weil es relativ fußläufig von meiner Wohnung liegt. Bin früher nie ins Fitnessstudio gegangen, aber im Moment oder so in heutigen Zeiten lässt das eigentlich nur zu, dass man irgendwie spätabends oder frühmorgens dann mal ins Fitnessstudio geht. Aber ich freue mich, dass wir heute mal zum Reden hier sind.
Ja, mega cool. Ja, und tatsächlich sind wir auch gleich direkt damit schon irgendwie voll im Thema. Man kommt hier rein und irgendwie alles ist leer, alles ist ruhig, die Stühle sind oben. Wie fühlt sich das an für dich? Was empfindest du gerade, wenn du sagst, ja, ich habe hier selber Sport gemacht und was empfindest du?
Ja, ich glaube, die Situation, die wir im Moment alle irgendwie erleben, ist für alle besonders fordernd und nicht leicht. Und gerade für mich als Abgeordneten ist es natürlich so, dass dann man auch viel Anlaufstation ist für all die Menschen, die mit ihren Betroffenheiten aus den verschiedensten Bereichen wegen Corona natürlich auch auf einen zukommen, auf mich zukommen, weil ich natürlich ihr politischer Vertreter auch bin.
Ja.
Das ist an manchen Stellen wirklich schwierig, weil es auch viele Einzelbetroffenheiten gibt, die einen auch wirklich berühren und die einen auch wirklich treffen. Aber man kann natürlich an ganz vielen Stellen auch helfen und kann unterstützen und kann an der einen oder anderen Stelle eben auch dazu beitragen, dass so eine schwierige Situation dann überstanden wird. Aber auch für mich ist es natürlich schwer, wenn man hier so in den Räumlichkeiten sich umschaut, wo man eigentlich sonst Sport gemacht hat und niemanden hier zu sehen. Das ist aber ja nicht nur bei Fitnessstudios so, sondern auch in Tanzschulen oder es war eine Zeit lang in den Baumärkten so, es war in Gartencentern so. Und wenn man dann sozusagen auch nur ein paar Kilometer weiter auf der Landesgrenze zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen hin, weil ja teilweise die Bundesländer andere Regelungen hatten, das dann unterschiedlich hat, versteht man natürlich auch den Frust von den Menschen in bestimmten Situationen.
Ja.
Aber dafür bin ich da.
Ja, absolut. Ich glaube, ganz wichtig ist auch zu sagen, und das ist mir auch ganz wichtig, das wollte ich eigentlich schon vorweg sagen, dieses Gespräch soll auch ein wenig symbolisieren, dass wir halt auch in Gesprächen stehen, dass man sich austauscht, dass man nach Problemlösungen schaut. Also es geht nicht darum, irgendwen zu kritisieren oder, sondern wir wollen miteinander sprechen und diskutieren. Ich bin ein Sohn der Eventbranche und ich glaube, kaum eine andere Branche ist, ja, ich sag mal, härter betroffen oder beziehungsweise kriegt es gerade sehr, sehr stark ab. Und ich habe natürlich auch in meinem Bereich, gerade auch in der Hochzeitsszene, ja, ein bisschen rumgefragt, auch ein paar Fragen gesammelt, die wir gleich vielleicht beide gemeinsam durchgehen. Und auch dort wirklich ist mir ganz, ganz wichtig, auch im Nachgang, wenn wir uns schreiben oder wenn wir Kommentare dalassen, dass wir halt einfach einen guten Umgang miteinander pflegen. Lasst uns diskutieren, lasst uns auch gerne hart diskutieren, dass man vielleicht auch unterschiedliche Meinungen hat, aber trotzdem immer noch den Fokus behalten, sachlich bleiben und wir sind alles Menschen und wollen im Endeffekt alle nur das Beste. Wie ist das für dich im Allgemeinen? Ich glaube, wirst du angefeindet?
Ja, das gibt's schon, aber es gibt's tatsächlich verhältnismäßig selten, würde ich sagen. Ich glaube, der richtige Umgang miteinander und der respektvolle Umgang miteinander, der ist mir auch ganz wichtig. Ich versuche das auch dadurch, dass ich einfach ansprechbar bin, auch auf die Menschen zugehe, versuche ich das eigentlich auch so nach außen auszustrahlen. Und meistens ist es ja so, das kennst du ja auch, das, was man nach außen ausstrahlt, das kriegt man meistens auch zurückgespiegelt. Mhm. Natürlich gibt's Menschen, die frustriert sind und die auch zu Recht einen gewissen Frust mit sich rumtragen.
Du sagst zu Recht.
Und ja, klar, weil es auch Situationen gibt, die nicht leicht sind. Und ich bin genauso frustriert manchmal, wenn ich durch die Gegend laufe und bestimmte Dinge nicht machen kann. Mhm. Und gerade als Abgeordneter, als politischer Mensch ist man natürlich viel auf öffentlichen Veranstaltungen unterwegs. Das heißt, auch da ist die Veranstaltungsbranche natürlich was, die für uns in der Politik ganz wichtig ist, um nah dran zu sein an den Menschen, um immer mitzubekommen, was passiert mit dem, wie geht's den Leuten bei der Feuerwehr, beim Feuerwehrfest, wie ist das auf dem Schützenfest, wie ist das bei den verschiedensten Veranstaltungen. Ja. Die sind ja auch für uns wichtig, um so ein bisschen immer so ein Stimmungsbild davon zu haben, wie es in der Gesellschaft gerade abläuft. Und deswegen trifft es uns natürlich auch, wenn sowas nicht stattfinden kann.
Weißt du, vielleicht ist das so eine Sache, das würde mich einfach persönlich interessieren. Das ist jetzt keine Frage als professioneller Redner, sondern das ist einfach eine Frage als Karim. Und ich habe zum Beispiel Sachen erlebt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wir sind in irgendeiner Firma, in einem mittelständischen Unternehmen und es wird ein Audit vollzogen. Das heißt, es kommt jemand, um zu überprüfen, ob bestimmte Sachen gegeben sind. Und auf einmal ist in dieser Firma alles vollkommen in Ordnung. Aber in dem Moment, wo der Auditor das Unternehmen verlässt, läuft wieder alles normal in Anführungszeichen und man hält sich nicht an alle Regeln. Und bei den Corona-Regeln habe ich ganz häufig auch dieses Gefühl. Hast du manchmal auch, wie ist es für dich als Politiker, wenn du irgendwo hinkommst? Sind die Leute dann doppelt so vorsichtig? Achten sie extra drauf? Ich meine, das ist natürlich schwierig zu beantworten, aber ich würde gerne wirklich ganz nah und so ehrlich, wie es nur geht. Ne?
Ja, ich antworte dir hier auch als Johannes.
Genau. Ja, perfekt, super.
Genau. Ja, ich glaube, es ist immer eine Frage auch, wie man das selber vorlebt. Also natürlich versuche ich auch selber, mich so an die Regeln zu halten, wie ich das von anderen auch erwarten würde. Mhm. Ich kann natürlich nichts darüber sagen, was ist, wenn ich dann jetzt gerade nicht da lang laufe. Mhm. Aber es gibt schon manchmal, dass dann gesagt wird, oh, Vorsicht, der Bundestagsabgeordnete kommt. Jetzt müssen wir uns richtig verhalten.
Ja.
Klar gibt's das.
Hältst du dich an alle Regeln?
Ich würde sagen, ich versuche das zum allergrößten Teil. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo ich dann sage, das war vielleicht jetzt nicht ganz regelkonform. Mhm. Aber ja, ich versuche das auf jeden Fall zum allergrößten Teil. Und ich glaube, dadurch, dass es natürlich Regeln gibt, ist die Hürde, die dann zu brechen, größer. Und bei jedem Einzelnen dieses kleine schlechte Gewissen, was vielleicht da ist, wenn man dann doch gegen die Regeln verstößt, die man ja kennt, dann eben da. Und wenn die Regeln nicht da wären oder sie wären lascher, dann würde man gegen diese Regeln vielleicht auch wieder auf gewisse Weise verstoßen. Nur dann halt das in einem größeren Rahmen, was dann wieder zu einer größeren Ausbreitung des Virus führt. Ja. Insofern ist es immer eine Abwägungssache natürlich zwischen den Einschränkungen und dem Gesundheitsschutz der anderen. Aber für mich persönlich ist es so, es sind nicht nur negative Rückmeldungen, sondern ich habe das tatsächlich auch häufig, dass Menschen in meiner Bürgersprechstunde zum Beispiel anrufen, die mache ich im Moment telefonisch und nicht physisch, die sagen, ich wollte mich einfach nur mal bedanken, dass so viel auf die Beine gestellt wird, dass es so viele Hilfsprogramme gibt, dass es Kurzarbeitergeld gibt, wo zum Beispiel Arbeitsplätze auch mit gesichert werden, die sonst wegfallen würden, weil die Unternehmen sagen, wir können die Menschen nicht mehr bezahlen, weil wir keine Umsätze mehr machen. Aber mit dem Kurzarbeitergeld geht es.
Ja.
Also es gibt Dinge, wo die Menschen auch, sage ich mal, dankbar auf mich als Politiker zukommen. Und also das stimmt nicht schon positiv. Ich glaube, das ist immer, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch wieder raus. Und ich glaube, wenn man das Gefühl gibt, dass man ernst nimmt, was der Gegenüber sagt, dann wird auch mit der gleichen Sorgfalt auch zurückgeantwortet oder auf einen reagiert. Absolut. Wenn man nur zurückschreit, dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass man sich dann irgendwann voll in die Haare kriegt.
Was ich schön fand, was du gerade mit den Regeln gesagt hast, das müsstest du meinen Kindern mal erklären, denn sobald ich meinen Kindern eine Grenze aufzeige, also ich sage, bis dahin dürft ihr und nicht weiter, genau bis dahin gehen sie dann auch.
Und gucken auch, ob sie drüber hinausgehen.
Ja, genau. Das heißt, fällt mir ein gutes Beispiel an, ich war mit meinen beiden Töchtern spazieren und dann habe ich gesagt, geht mal bitte nicht auf die Rasenfläche, da machen die Hunde manchmal hin. Und was denkst du, wo sie lang gegangen sind? Einen Zentimeter wirklich an der Rasenfläche vorbei, um dann doch vielleicht hin und wieder mal, wenn ich nicht drauf gucke, drauf zu treten. Vorher war das völlig uninteressant für die. Hast du manchmal das Gefühl, dass wir manchmal auch Sachen auferlegen und auf einmal das zum Thema wird, was vielleicht gar nicht Thema ist?
Ja, das ist sicherlich so. Und ich glaube, wer kennt das nicht? Also wir haben es wahrscheinlich alle so gemacht wie deine Kids.
Ja.
Und wahrscheinlich machen wir es auch heute noch an der einen oder anderen Stelle so. Man kennt es ja auch aus der Zeit der Prohibition, als Alkohol verboten war zum Beispiel.
Genau.
Natürlich haben die Menschen da besonders versucht, dieses Verbot zu umgehen. Und das ist ja immer so. Wenn da Gesetze und Regeln da sind, dann guckt man sich an, ob man die akzeptiert oder nicht und ob man sie vielleicht auch überschreiten kann.
Ja.
Aber ich glaube grundsätzlich, klar, wir brauchen irgendwie eine Regelstruktur, wir brauchen irgendwas, was vorgegeben ist. Und in so einer Krisensituation, wie wir sie im Moment haben, ist es, glaube ich, schon auch wichtig, das zu haben, um den Menschen zumindest einen Anhaltspunkt zu geben, wie man sich verhalten sollte. Aber grundsätzlich aus meiner Sicht kommt es auf das Verantwortungsgefühl eines jeden Einzelnen an.
Ja.
Und auch auf die Solidarität ja gegenüber anderen, die man möglicherweise anstecken könnte, die möglicherweise nicht so widerstandsfähig gegenüber dem Virus sind, wie man das vielleicht für sich selbst in Anspruch nehmen würde.
Johannes, ich merke gerade, ich habe in mir drinne so viele Fragen. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel, was ich gerne noch loswerden will. Aber ich nehme jetzt erstmal die Fragen der Leute, die würde ich dir einmal gerne vorlesen. Und danach gucken wir mal noch, ob ich vielleicht noch die ein oder andere Sache mit dir teilen darf.
Gerne.
Wir haben beabsichtigt, ein paar Leuten wäre es egal gewesen. Da hätte man die Namen ruhig nennen können. Ein paar wollten das nicht. Deswegen haben wir uns jetzt einfach dafür entschieden, die Namen einfach komplett wegzulassen. Ich glaube, das ist das Beste. Läden gehen pleite, aber ihr habt eine Lösung für alles. Was? Ich empfinde das als realitätsfern. Wann darf die Gastro endlich wieder aufmachen? Gut, das ist natürlich ein, ich lasse das einfach mal so stehen.
Ja, wenn ich das jetzt konkret sagen könnte, dann
musst du jetzt.
Hätte ich so eine Glaskugel vor mir und das wäre schön, weil es würde vielen helfen. Ich glaube, es zeigt aber so ein bisschen auf, dass einfach eine gewisse Planungssicherheit einfach vielen fehlt, weil es ist so, man hangelt sich von einer Woche zur nächsten oder von der einen Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten, sozusagen zweieinhalb, drei Wochen später, wenn dann das nächste Mal die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin und der Bundesregierung zusammenkommen und dann wird wieder eine neue Entscheidung getroffen.
Ja.
Ich glaube, für viele ist es wichtig, dann einfach Nachvollziehbarkeit zu haben.
Ja.
Warum gibt es bestimmte Regelungen?
Ja.
Und die sind an die Inzidenzwerte geknüpft, die sind daran geknüpft, wie mit den Menschen oder wie viele Menschen im Krankenhaus auf der Intensivstation liegen, weil in allererster Linie kommt es ja darauf an, dass wir unsere Gesundheitssysteme nicht überlasten.
Ja. Darf ich da ganz kurz einmal einhaken? Ich habe als Redner ein Brautpaarpärchen, ein Ärztepärchen, die sagen zu mir, jetzt in Bezug auf diesen Inzidenzwert, ich muss dazu sagen, ich bin, was sowas angeht, wirklich kein Fachmann.
Ich auch nicht.
Aber ich fand das halt super spannend, weil das halt Menschen aus der Medizin sind und die sagten, wir haben jetzt denselben Inzidenzwert wie vor zwei Monaten. Da waren unsere Intensivbetten belegt und wir hatten wirklich Probleme, herbe Probleme. Jetzt ist fast Normalzustand und die Zahl ist dieselbe. Wie sehr klammern wir uns an Zahlen? Macht das Sinn aus deiner Sicht?
Ich bin genauso wenig Experte in dem Bereich wie du. Und es ist natürlich auch was, wo man auf gewisse Weise dann auch als derjenige, der Entscheidungen trifft, und das machen wir nun mal in der Politik, die Bundesregierung gibt einen gewissen Weg vor. Wir diskutieren das aber auch im Parlament unter den Abgeordneten natürlich sehr intensiv und verändern auch an den Gesetzen, die Bundesregierung in den Bundestag gibt, natürlich an vielen Stellen noch was mit den Erfahrungen, die wir aus unseren Wahlkreisen mitbringen.
Ja.
Aber klar, so eine Zahlen, man kann das kritisieren. Und ich finde, man muss das auch hinterfragen, man muss auch gucken, ist das das richtige Maß, an dem wir sozusagen diese Entscheidungen festmachen. Das ist wichtig.
Ja. Was empfindest du, wenn du sowas hörst?
Aber ich glaube, es geht darum, ein bisschen auch zu unterscheiden, dass es nicht Leute gibt, die zum Beispiel komplett dagegen sind, dass wir als Corona-Leugner oder was auch immer bezeichnen. Das sind Leute, die glauben gar nicht, dass es diesen Virus gibt und die lassen es gar nicht zu, überhaupt über Regeln und irgendwelche Dinge, Gesundheit zu schützen, drüber zu reden.
Ja.
Und dann gibt's aber Leute, die hinterfragen das, was wir an Regelungen machen, sind kritisch, stellen gewisse Fragen. Die muss man, finde ich, nicht in einen Topf schmeißen mit denen, die sozusagen grundsätzlich das alles ablehnen.
Ja.
Und das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Weil da darf man die Menschen nicht in Schwarz oder Weiß unterscheiden, sondern da gibt es eine Menge Graustufen dazwischen.
Ja.
Und das halte ich für wichtig.
Finde ich, ist ein ganz toller Punkt.
Aber was du gefragt hattest zur Situation jetzt zum Beispiel mit Gastronomie. Wir haben ja jetzt gerade, es ist in den letzten Tagen sehr intensiv über Ostern auch diskutiert worden, diese Modellstädte, die es geben soll, weil man sich natürlich an Städten, wo das gut funktioniert, orientiert. Rostock, Tübingen zum Beispiel, obwohl in Tübingen gerade wieder diese Inzidenzzahlen eben auch hochgehen. Dass man in Niedersachsen jetzt auch gerade 14 Städte und Kommunen sozusagen ausgewählt hat, wo Gastro zumindest im Außenbereich nach Ostern wieder öffnen darf. In einem Modell.
Ja.
Ob das funktioniert, indem man vorher zum Beispiel negative Tests abfragt und vorlegen muss, um dann da reingehen zu können.
Ja.
Das muss man ausprobieren.
Ja.
Man weiß es nicht. Man hatte so eine Situation noch nie.
Ja.
Aber ich finde, man muss schon schauen, was man machen kann und nicht einfach grundsätzlich sagen, so zack, das waren wir jetzt.
Ja.
Und damit machen wir alles dicht. Sondern man muss schon gucken, wie angemessen das ist. Aber es ist immer eine Abwägungsentscheidung. Das ist unglaublich schwierig zu treffen. Und ich glaube auch, dass man so eine Pandemie, wie wir das im Moment erleben, nicht ohne Fehler auch im politischen Bereich durchbringen kann, weil man weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Man muss sich immer daran halten, was man gerade an Wissen zur Verfügung hat. Und da kann man auch mal falsch liegen. Das ist tatsächlich so, glaube ich.
Okay, finde ich schön. Finde ich auch toll. Also halt, dass man da wirklich auch, ja, dass wir auch ehrlich und offen und direkt und halt auch klar Sachen diskutiert und nicht, ja, manchmal geht mir das verloren. Ne?
Ich wünsche mir ja auch irgendwie mal wieder im Biergarten zu sitzen oder draußen vor einem Restaurant zu sitzen und irgendwie ein Bierchen zu trinken oder was Gutes zu essen.
Kannst du das verstehen, dass Leute halt auch sagen, wir verlieren so langsam halt auch das Vertrauen so, ne? Das ist halt so, ich meine, es ist natürlich eine absolut schwierige Situation und ich möchte nicht in euren Schuhen stecken, das sage ich auch ganz klar.
Das sagen auch ganz viele tatsächlich, weil es eben so eine schwierige Entscheidung ist.
Ja.
Und trotzdem, ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel auch hier in Hameln im Sana-Klinikum und habe mir das nochmal angeguckt, wie das Prozedere abläuft.
Ja.
Wenn Corona-positive Patienten eingeliefert werden, die auch gesundheitliche Beschwerden haben. Und die haben auch gesagt, ja, es sind nicht mehr die ganz Älteren, die vielleicht auch von der körperlichen Konstitution her dann noch anfälliger sind, dass dieser Krankheitsverlauf vielleicht tödlich verläuft, sondern es sind mittlerweile die etwas Jüngeren, weil die Älteren zum größten Teil ja mittlerweile auch schon geimpft sind und sich auch zeigt, dass diese Impfungen wirken und man dann wirklich vielleicht nicht mehr sich so schnell anstecken kann oder gar nicht mehr anstecken kann.
Okay.
Aber es sind eben die Jüngeren, die kommen dann deutlich später erst ins Krankenhaus, weil sie denken, oh, ein bisschen Husten, alles nicht so schlimm. Und die kommen dann erst, wenn der Krankheitsverlauf häufig schon sehr stark ist. Das ist zumindest das, was mir jetzt im Krankenhaus gesagt wurde. Und wir wussten am Anfang auch noch nicht genau, wie entwickelt sich das. Also wie ist sozusagen diese Kurve mit den Ansteckungszahlen und damit natürlich dann auch mit den Menschen, die gesundheitlich davon betroffen sind. Ja. Deswegen haben wir am Anfang viele Betten freigehalten in den Intensivstationen, die heute eben auch nicht mehr freigehalten werden. Mhm. Aber das Schlimmste wäre aus meiner Sicht, da steht jemand vom Krankenhaus, der schwere gesundheitliche Einschränkungen gerade wegen Corona hat und es sind alle Intensivbetten belegt. Und dann muss im Krankenhaus irgendjemand entscheiden, wer wird behandelt. In Italien, in Spanien, in anderen Ländern hatten wir das schon. Und ich finde, das ist eine unglaublich schwierige ethische Entscheidung, zu sagen, den behandle ich und den behandle ich nicht, weil der älter ist zum Beispiel.
Ja,
und in die Situation wollen wir nicht kommen und deshalb diese ganzen Entscheidungen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Okay. Kommen wir zur nächsten Frage.
Gerne.
Wir brauchen Konzepte, keine Lockdowns. Wann darf wieder, ist ja ähnlich wie die Frage davor, wann darf wieder Hochzeit gefeiert werden? Wenn ich dazu vielleicht ein bisschen...
ich würde auch gerne wieder Hochzeit
feiern. Wieder?
Ja, ich würde auch gerne Hochzeit feiern.
Ja. Vielleicht dazu, weil ich das ganz spannend finde, weil ich glaube, da gab es vor kurzem auch von einer bekannten Hochzeitsplanerin ganz tollen Post, oder was heißt ein ganz toll? Oder doch, war ein toller Post. Auf der Bitte hin, gibt uns Konzepte, gibt uns eine Marschroute. So, also wie schaut das aus? Also ich meine, wahrscheinlich ist es eine ähnliche Antwort wie gerade, aber...
Das ist wieder die Frage der Planbarkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also sozusagen, was passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bei einer bestimmten Inzidenz?
Ja.
Darf dann bestimmte Art von Veranstaltung wieder stattfinden? Und ich glaube, dass das schon wichtig wäre, dass man guckt, beispielsweise im Landkreis Holzminden jetzt hier in der Ecke, ist die Inzidenz, ich glaube, war jetzt irgendwie bei 35 am Wochenende, also niedriger als vielleicht woanders.
Ja.
Dürfen dann da bestimmte Dinge stattfinden oder nicht?
Ja.
Ich glaube, da muss man drüber nachdenken, ob man das so machen kann. Und deswegen ist ja auch gerade sehr stark vorangetrieben worden von der niedersächsischen Landesregierung, dass es diese Stufenpläne gibt, Anfang März oder Mitte März beim Ministerpräsidententreffen veröffentlicht wurden, die sozusagen für die nächsten Wochen eine gewisse Marschroute vorgegeben haben.
Mhm.
Was passiert bei bestimmten Inzidenzen? Dann können zum Beispiel irgendwann Gastronomie da aufmachen, zwei Wochen später dann die nächsten Sachen. Wir sehen aber eben zum Beispiel auch in Tübingen, die eigentlich als Modellkommune in Baden-Württemberg eine Zeit lang gefeiert wurde, dass mit den Öffnungen von bestimmten Bereichen eben auch die Zahlen wieder steigen, sodass man dann schon irgendwo einen gewissen Zusammenhang feststellen kann.
Ja.
Aber ich glaube, man muss gucken, dass in den Bereichen, wo die Inzidenzen niedriger sind, wo weniger Menschen eben vom Virus betroffen sind, dass man guckt, was man öffnen kann und wann dann eben vielleicht auch Hochzeiten in kleinem Rahmen wieder stattfinden können. Ich würde mich, wie gesagt, auch persönlich drüber freuen, weil ich im Mai gerne heiraten möchte. Von daher, mal schauen. Aber wenn es zu zweit ist, dann nur zu zweit.
Ja, die Frage ist halt, weil ich stelle sie mal nicht so abstrakt mal nochmal eine von mir, sondern ich nehme mal ein praktisches Beispiel. Mein Papa zum Beispiel, der sagt zu mir, dann lasst mich lieber an Corona erkranken, als dass ich in Einsamkeit zu Hause bleibe und mich keiner besuchen kann. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Kommen wir irgendwann an einem Punkt, wo der Preis vielleicht einfach zu hoch ist, den wir zahlen?
Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Frage. Nimmt man in Kauf, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung, wenn wir eben nicht diese Einschränkungen machen und nicht versuchen, die Ausbreitung dieses Virus irgendwie einzudämmen, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung einfach stirbt.
Aber
in anderen Ländern, ja, wo man beispielsweise dieses Modell der Durchseuchung oder wie auch immer man das genannt hat, durchzieht, da ist das so.
Ja.
Da nimmt man im Prinzip in Kauf, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich entweder nicht gut schützen können, weil sie in Jobs arbeiten, wo man sich nicht schützen kann. Ich habe das Glück, zum Beispiel auch in einem Job zu sein, wo man theoretisch auch Abstand halten kann. Auch andere, die zum Beispiel im Büro arbeiten, können viel Homeoffice machen und können zu Hause arbeiten. Die können sich relativ gut schützen. Aber was machen die Menschen, die in Berufen sind, die jeden Tag mit Menschen zu tun haben? Physiotherapeuten, die Menschen, die an der Kasse im Supermarkt sitzen. Ich könnte da ganz viele aufzählen. Hm. Es gibt eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich davor wappnen kann. Und das kann eben nicht jeder.
Ja.
Und wenn wir das in Kauf nehmen, ist es eine gesellschaftliche Entscheidung. Aber
ja,
wir machen es zu Ungunsten derer, die sich schlechter schützen können.
Ja.
Und insofern, ich glaube, wir sollten diese Einschränkungen machen, um unsere Gesellschaft als Gesamtes zu schützen. Da haben wir eben auch politisch, das steht im Grundgesetz festgeschrieben, als Abgeordnete eben die Aufgabe, die Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen. Und die müssen wir abwägen gegenüber den Freiheitsrechten.
Mhm. Würdest du sagen, leben wir gerade in Freiheit?
Absolut.
Ja.
Also ich habe jetzt irgendwie mehrfach in den sozialen Medien diesen Spruch gesehen, irgendwie 20.000 Corona-Leugner gehen auf die Straße und rufen, wir leben in einer Diktatur.
Ja.
Wenn wir in einer Diktatur leben würden, dann hätten wir nicht 20.000 Corona-Leugner, die auf die Straße gehen können und demonstrieren können dafür, sondern hätten wir, so steht in diesem Spruch, in den sozialen Medien hätten wir 20.000 vermisste Personen.
Ja.
Ja. In anderen Ländern ist das so. Ich bin für die Länder der östlichen Partnerschaft zuständig, mit denen wir als Europäische Union einen engen Draht pflegen und versuchen, eng zusammenzuarbeiten. Da gehört zum Beispiel auch Belarus dazu.
Hm. Weißrussland, ja.
Weißrussland, ja, Belarus. Die, ne? Belarus nennen sich Belarus.
Okay, also Belarus bleiben wir
ist
dabei.
Das Richtige, genau.
Okay.
Weißrussland
ganz liebe Grüße an dieser
falsche
Stelle
Übersetzung,
an alle.
Genau. Aber
ja.
Ich habe da die Patenschaft übernommen für einen politischen Gefangenen. Für jemanden, der sich politisch engagiert hat, der auf einer Demonstration war, der jetzt im Gefängnis sitzt. Ist es hier so? Ich glaube nicht. Die Menschen werden nicht ins Gefängnis gesteckt dafür, dass sie demonstrieren. Wir haben Freiheiten. Und ich sag mal, wenn ich mit Kollegen aus Frankreich oder aus Tschechien spreche, dann sagen die Leute, ihr könnt doch froh sein in Deutschland. Das, was ihr als Lockdown bezeichnet, das ist lange nicht so weitgehend wie das, was wir in Frankreich oder in Tschechien erlebt haben, wo Leute gar nicht mehr vor die Tür durften, wo Ausgangssperre war, wo Menschen zu Hause bleiben mussten und selbst Supermärkte zu hatten und nur sozusagen Essen an die Haustür geliefert wurde. Das haben wir hier alles nicht gehabt. Das heißt, wir haben das alles, ich sag mal, auf sehr hohem Niveau, das, was wir im Moment meckern. Aber meckern sollten wir und müssen wir trotzdem.
Genau.
Völlig in Ordnung.
Ich orientiere mich immer gerne so ein bisschen eher nach oben als nach unten. Das heißt, ich kann das total nachvollziehen und ich verstehe auch die Argumente. Aber ich würde trotzdem gerne die Frage wiederholen. Erstmal, wie definierst du für dich Freiheit und findest du, das kommt aktuell mit dem, so wie wir gerade leben, passt das miteinander überein? Und danach kommen wir auch zur nächsten Frage.
Ja, für mich ist Freiheit, dass ich das machen darf, was ich möchte. Und auch das ausdrücken darf, was ich möchte. Und das darf ich hier.
Ja.
Ich darf ja auch theoretisch unterwegs sein, an vielen Stellen ohne Maske.
Mhm.
Es, wie gesagt, auch die Corona-Leugner, die ohne Maske demonstrieren, kommen, sofern sie sich nicht sozusagen schlecht gegenüber der Polizei, die dann da vielleicht diese Demonstration begleitet, verhalten, nicht ins Gefängnis oder sonst wohin, sondern das wird akzeptiert, weil es um das Verantwortungsgefühl eines jeden Einzelnen geht. Es wird an die Bevölkerung appelliert.
Ja.
Und das ist das, was wir tun können.
Ja.
Ja. Dass die Menschen sich sorgfältig und solidarisch auch gegenüber ihren Mitmenschen verhalten und versuchen, diesen Virus einzudämmen.
Ja.
In einem bestimmten Bereich, in einem öffentlichen Bereich, können wir durch Regelungen das unterstützen.
Ja.
Beispielsweise durch die Schließung von bestimmten Bereichen und so weiter. Im privaten Bereich können wir das nicht. Da kann sich auch jeder verhalten, wie er möchte. Von daher, wir haben alle Freiheiten, die wir brauchen.
Ja.
Trotzdem, gewisse Freiheitsrechte, die wir auch verankert haben, sind eingeschränkt.
Ja.
Eingeschränkt heißt aber nicht, dass sie nicht mehr da sind, sondern sie sind eingeschränkt. in der Abwägung zum Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung. Und das ist diese Abwägungsentscheidung, von der ich gesprochen habe. Von daher, ja, ich glaube, die Freiheiten, die wir jetzt auch hier während der Corona-Situation haben, würde man sich im allergrößten Teil der Welt wünschen, wenn man könnte.
Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich hier in Deutschland leben darf. Das trichtert mir mein Papa auch so oft ein, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich wirklich Kritik auf einem hohen Niveau. Nur es gibt halt Punkte, das muss ich auch ganz klar sagen, wenn es so gegen meinen logischen Menschenverstand geht, so einzelne Situationen, da widersträubt es mir. Wenn ich nachts, ich bin nachts nicht unterwegs, aber wenn man jetzt zum Beispiel Menschen sehen würde, die alleine auf offener Straße unterwegs sind und mit einer Maske durch die Gegend laufen. Oder was ich auch super schade finde, ist, bei uns in der Gegend wurde so ein Wanderweg abgesperrt. Eigentlich ist das doch gerade schön, wenn Menschen an die frische...
Oder der Turm oben, weiß nicht, ich habe das hier im Weserbergland, wo wir ja viele Türme haben, auch in den Höhenzügen, wo man schön einen Blick in die Region genießen kann. Und das ist ja das, was man noch machen kann, dass man draußen laufen gehen kann.
Dass
dieser Turm zu ist. Ja, aber das ist dann eben auch wieder die Vorsichtsmaßnahme. Oben auf dem Turm, da ballt es sich dann vielleicht, da sind dann vielleicht auch wieder 10 Leute, die sich da oben auf dem Turm, auf dem Berg treffen und dann da vielleicht auch wieder das Virus weitergeben. Aber ich kann es völlig verstehen. Ich habe das auch, wie gesagt, gerade in den Bürgersprechstunden in verschiedensten Situationen, sei es die Hundeschule, die kein Einzeltraining machen darf, mit einem Herrchen oder Frauchen mit dem Hund und dem Hundetrainer. Und die Leute gehen aber mit 3 oder 4 Hunden dann spazieren mit Abstand draußen und die Hundeschule darf nicht arbeiten. Ja. Das sind Dinge, wo ich auch sage, eigentlich müsste es anders laufen.
Ja.
Oder auch, ich sage auch ganz ehrlich, Außengastronomie zum Beispiel, da gibt es tolle Hygienekonzepte mittlerweile, wo die Tische weit auseinander stehen können, die Menschen wirklich nur in ihren Haushalten zusammensitzen. Solange die Menschen verantwortlich agieren, geht das.
Ja.
Aber es gibt eben leider auch immer ganz viele Beispiele, wo das dann, wenn diese Hürde, wir haben vorhin drüber gesprochen, sozusagen höher gemacht wird, wo die Menschen dann aber auch diese Hürde wieder einreißen und sich dann eben nicht nur im eigenen Haushalt draußen in der Außengastronomie an den Tisch setzen, sondern mit mehreren Leuten. Weil man darf leider nicht immer von sich selbst ausgehen, dass man sozusagen selbst versucht, verantwortlich zu agieren, sondern es gibt eben ganz viele, die es nicht tun. Und für die sind die Regeln gedacht, nicht für die, die verantwortlich handeln.
Es gibt in Hildesheim so ein Café, wo man eigentlich hätte draußen sitzen können. Dort kann man sich die Sachen zum Mitnehmen. Und draußen ist ein sinnvolles Hygienekonzept, wo die Leute hätten sitzen können und dort irgendwie Eis essen und irgendwie ihren Kaffee to go trinken können mit genügend Abstand. Jetzt das folgende Bild, wie es derzeit herrscht. Sie sind 100 Meter weiter, und direkt nebeneinander an der Mauer und sitzen nah an nah. Und alle 10 Minuten muss die Polizei dahin und die Menschen irgendwie ist, also, und das sind so Punkte, das, was ich meine mit gegen den logischen Menschenverstand, dass man da nicht einfach sagen kann, nein, so ist nicht richtig, wir brauchen jetzt dort eine Regel dafür. Und das kann doch nicht so schwer sein, oder?
Ja, und das kann ich verstehen. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel, wir hatten ja die gleiche Situation. Wir sitzen jetzt hier gerade und treffen uns in einem Fitnessstudio. Und wir hatten gerade zu Beginn der Pandemie die Situation, dass zum Beispiel in Niedersachsen die Fitnessstudios geschlossen waren und in Nordrhein-Westfalen waren sie dann eine Zeit lang noch offen.
Ja.
Oder eben Baumärkte.
Ja.
Dann sind natürlich alle hier aus Niedersachsen
rüber
in die Fitnessstudios nach Nordrhein-Westfalen rüber oder in die Baumärkte.
Ja.
Und da hat sich das dann ja sogar noch geballt. Das heißt, da waren dann noch mehr Menschen auf engem Raum zusammen und sind dann da zusammengekommen.
Ja.
Ja, wir Menschen sind so, dass wir eben dann auch unsere Wege uns suchen.
Ja.
Und am besten ist es deshalb, wenn die Regeln überall einheitlich sind und man die einheitlichen Regeln hätte. Aber klar, wir versuchen uns unsere Freiheiten eben auch zu nehmen.
Ja.
Insofern ganz, ganz verändern kann man es nicht. Aber ich habe diese Situation ganz genauso oft wie du, dass ich mir sage, Mensch, nach logischem Menschenverstand müsste man es eigentlich anders regeln.
Ja.
Andererseits, wenn man es anders regelt, wird auch darum wieder den Weg gefunden werden, den einige nicht einhalten werden.
Okay.
Und wieder sind wir bei der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen.
Ja.
Wenn man sich dran hält, wenn man die Abstände einhält, wenn man das Virus nicht verbreiten möchte, dann könnte man auch all diese Öffnungsdinge machen.
Ja.
Aber es halten sich eben nicht alle dran.
Ja.
Und das ist dann wieder zu Ungunsten und zum Nachteil aller, die sich vielleicht auch dran halten.
Ja.
Wenn es einige nicht machen.
ist was dran. Ich bin eher der Freund von Lobkultur und von, also tendenziell, also nicht mit harten Regelungen, die Leute quasi zurückzuhalten, sondern, aber lasst uns nochmal, ich habe nochmal zwei Fragen, die sich eigentlich, die nehmen wir mal zusammen, weil wir die ja auch schon irgendwie beantwortet haben. Und zwar einmal, warum müssen wir in Deutschland immer die strengsten sein? Und wann lernen wir endlich mit dem Virus zu leben, anstatt uns einzusperren? Vielleicht nochmal dazu.
Also erstmal, die strengsten sind wir nicht, habe ich ja.
Ja, genau, deswegen.
Es gibt andere Länder, die deutlich strengere Regeln gemacht haben. Es gibt auch Länder, die weniger strenge Regeln gemacht haben. Ich glaube, wir sind da eher so im Mittelfeld. Aber wenn man sich eben die Zahlen anguckt mit den Infektionen, auch mit den Menschen, die gestorben sind, dann haben wir bisher zumindest einen Weg gewählt, der ganz offensichtlich relativ gut funktioniert hat im Vergleich. Mhm. Wenn man eben andere Länder sieht, ist es nicht so. Und wie war die zweite Frage? Wiederhole sie nochmal ganz kurz.
Gerne. Wann lernen wir endlich mit dem Virus zu leben, anstatt uns einzusperren?
Na klar, wann wir damit lernen zu leben. Ich glaube, wir tun das peu à peu.
Ja.
Wir verhalten uns doch jetzt schon an vielen Stellen anders, als wir das vielleicht vor einem Jahr gemacht haben. Auch, ich sag mal, wenn ich heute vor einem Jahr denke, da habe ich ganz viele Wanderungen tatsächlich durchs Weserbergland gemacht, bin hier viel im Eat und in anderen Höhenzügen unterwegs gewesen, weil sowas wie Videokonferenzen noch gar nicht so gang und gäbe war.
Ja.
Es gab zwar vereinzelt die ein oder anderen Videokonferenzen, aber so in der Masse, wie ich das zum Beispiel heute habe, wo ich im Prinzip von morgens bis abends am Computer sitze und mich mit anderen Menschen, mit anderen Politikern austausche, so in der Dichte war das vor einem Jahr auch noch nicht. Das heißt, wir haben schon gewisse Anpassungsprozesse in gewissen Bereichen. Und ich glaube auch, dass wir auch in Zukunft damit lernen oder damit umgehen müssen und lernen müssen, mit solchen Dingen umzugehen, wie mit so einer Pandemie. Da wird sich auch viel sozusagen grundsätzlich verändern. Ja. Das glaube ich schon. Auch im Veranstaltungsbereich zum Beispiel.
Meinst du, das? Ja, erzähl mal, geh mal ein bisschen näher drauf ein. Was meinst du genau? Meinst du, das wird sich nachhaltig so weiter fortführen?
Ich glaube, dass nicht über Nacht sozusagen mit dem Fingerschnipsen Konzerte oder Disco-Besuche oder auch Hochzeiten oder sowas wieder genauso stattfinden werden, wie das vor der Pandemie der Fall war. Sondern erstens sind die Menschen grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger,
achten
selber ein bisschen mehr darauf. Sie werden wahrscheinlich ein größeres Gefühl der Sicherheit haben, wenn sie wieder mit größeren Menschenmengen zu tun haben, weil sie geimpft sind und wenn die Impfungen sich als sehr positiv herausstellen. Aber trotzdem hat man sozusagen ja immer im Hinterkopf, wie das mit so einer Pandemie war. Und wir haben jetzt die verschiedenen Mutanten, die es auch in dem Bereich gibt. Das heißt, die Gefahr, dass sowas vielleicht auch immer wieder in diese Richtung passiert, die ist ja nicht weg. Aber wir wissen dann besser, damit umzugehen, weil wir so eine Situation schon mal hatten.
Ja.
Insofern glaube ich schon, dass sich die Veranstaltungskultur auch ein bisschen verändern und anpassen wird und nicht mehr genauso sein wird wie vorher.
Ja.
Aber natürlich ist sozusagen das Interagieren, das Soziale, das ist ja was, was uns allen innewohnt, was dazugehört.
Ja.
Ich vermisse das auch, mit Menschen irgendwie in größerer Runde sprechen zu können, mit Schulklassen zu diskutieren oder so.
Ja.
Das wird auf andere Weise stattfinden, mit ein bisschen mehr Vorsichtsmaßnahmen vielleicht. Wie genau, das weiß ich auch noch nicht, aber ich würde es anders sein.
Als Laie, meine Meinung dazu, wenn ich die auch mal kurz kundtun darf. Also ich glaube schon, dass, also vielleicht nicht, dass das ein schleichender Prozess sein wird, aber ich glaube schon, dass wir wieder die Nähe zu anderen Menschen suchen werden, weil wir von Haus aus. Ja, genau. Ich glaube, wenn man Menschen beobachtet, und das kann man, wenn ich an die Hochzeitssaison im letzten Jahr, wo wir im August gerade jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel wieder relativ normal feiern konnten, man merkt nach ein paar Stunden, also nach am Anfang relativ verhalten und die Leute noch mit viel Distanz, man merkt aber, dass das automatisch so ist. Also das meint niemand böse und niemand will irgendwen angreifen und im Gegenteil, sondern es zieht uns zu anderen Menschen. Das, ich glaube, so sind wir von Haus aus gepolt und da bin ich mal gespannt, was sich dort tun wird.
Ja, und wir denken natürlich auch anders drüber nach. Also ich merke das auch. Ich meine, es gab ja verschiedene Zeiten auch mit Regelungen, dass man nur eine andere Person treffen durfte oder einen anderen Haushalt.
Ja.
Dass wenn man sich begrüßt, man sich eben nicht mehr in den Arm nimmt oder nicht mehr die Hand gibt so, sondern höchstens irgendwie mal die Faust oder irgendwie so mit dem Arm. Mhm. Und manchmal beim Weggehen, wenn man sich dann wieder verlassen hat, wenn man dann 2 Stunden zusammengesessen hat, dann sind da die Hemmungen schon eher ein bisschen gefallen, dass man das dann doch wieder gemacht hat. Und also klar, so sind wir als Menschen. Ja. Ich glaube, das werden wir auch nicht ablegen können, zum Glück.
Ja.
Das macht uns ja auch aus.
Ja. Ja, es ist, man muss halt auch ehrlich sagen, also ein Energieaustausch, und da glaube ich ganz fest dran, ist halt was ganz, ganz Besonderes. Das heißt, jemanden in den Arm zu nehmen und sich zu verabschieden und ihn mit diesem Gefühl wegziehen zu lassen, ist ein komplett anderes, als nach einem intensiven Gespräch, jetzt nur als Beispiel, wie wir es heute führen, danach die Faust zu geben. Dann, also es, da fehlt einfach etwas.
Absolut, das teile ich total.
Ja.
Sehe ich auch so.
Ja. Kommen wir nochmal zu der letzten, zu der letzten Frage und dann wollen wir ein bisschen über deine Person sprechen. Was mich natürlich auch super, super interessiert, was du noch vorhast.
Gern.
Wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, sollte man sich um das Immunsystem kümmern. Statt frische Luft werden den Menschen, kriegen die Menschen Masken vors Gesicht, werden eingesperrt und zum Netflixen verdonnert. Warte, den wollte ich gerne mit reinnehmen. Statt sie spazieren zu schicken oder auf ihr Essen zu achten, sollen die Leute Fernsehen. Das ist eigentlich keine Frage, das ist eigentlich mal nur eine Aussage.
Ja, aber auch die kann man ja kommentieren, aber ja. Ich glaube, es ist ja nicht ganz, also klar, in manchen Ländern ist es eben so tatsächlich, dass es Ausgangssperren gibt. Ich sag mal, an die frische Luft gehen ist niemandem verboten. Mhm. Und ich versuche auch viel draußen zu sein. Bin heute Morgen auch wieder joggen gewesen. Ich finde, man hat dann auch gestartet ganz anders in den Tag, wenn man schon ein bisschen frische Luft eingesogen hat. Aber ja, es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich sozusagen eine gewisse Sorge, die da drin sich widerspiegelt. Und die muss man auch ernst nehmen.
Aber das würde mich auch mal interessieren. Und zwar, lass uns doch mal wirklich darüber sprechen. Weil man sagt ja auch, dass... Also wir sollten doch auch an uns arbeiten, oder? Weil ein paar Punkte jetzt gerade, wenn ich jetzt so an das Immunsystem, das hat ja viel mit Essen und Trinken zu tun und mit Bewegung und warum ist dort die Aufklärung so schwach? Warum arbeiten wir nicht daran? Warum stärken wir nicht die Menschen von Grund auf? Wäre das nicht auch eine Option? Oder ich finde, das passiert so wenig. Also wir...
Ich glaube, das wird schon auch gemacht.
Ja.
Also wir haben natürlich auch andere Eigenschaften als Menschen. Wir sind auch irgendwie, ich sag mal... Man hat sicherlich mal so einen faulen Tag oder man ist manchmal auch so ein bisschen, dass man sagt, ne, entspannt und muss nicht sein.
Ja.
Also diesen inneren Schweinehund zu überwinden, das ist ja, glaube ich, auch uns allen was uns auch inne liegt.
Ja.
Und ja, ich glaube, es gibt schon genug Kampagnen oder viele Kampagnen, die auch für gesundheitliche Aufklärung werben und auch dafür werben, dass man sich bewegt und fit ist.
Ja.
Ob das jetzt wirklich alles auch hilft, um so einem Virus besser gegenüberzustehen, ist sozusagen, was diesen Virus, das Coronavirus angeht, ja auch noch gar nicht so hundertprozentig erforscht. Es gibt ja auch Menschen, die sind Marathons gelaufen.
Ja.
Ich habe eben auch mit jemandem gesprochen vor einigen Wochen, lag, ich glaube, 3 Monate im Koma, vorher topfit, Marathon gelaufen und trotzdem vom Coronavirus betroffen, obwohl sie von der Konstitution her super fit war.
Ja.
Ich weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich hilft es, wenn man eine gute Kondition hat, dass man mit jeglichem Virus besser umgeht.
Ja.
Aber eine Garantie
ist, ich finde, du hast häufig von dem Wort Verantwortung gesprochen oder ne, die Verantwortlichkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch, wenn es um das Thema Verantwortung geht, dass wir halt auch wirklich auch bei uns selber schauen, was kann ich halt tun. Und wenn man ich glaube, es ist wichtig, dass man dort halt auch an sich arbeitet, ne? Dass man halt auch sich selber stärkt, dass man, es gab ja diesen einen Werbespot von der, ich weiß gar nicht, ob das offiziell von der Bundesregierung war, ich weiß nicht, auf jeden Fall, den fand ich zum Beispiel bedenklich, ne? So, wo es dann halt, wir haben eine Nation gerettet mit Entspannung und sowas finde ich halt nicht gut. Ich finde es halt, eigentlich sollte man den Leuten zeigen, hört zu, tut was für euch, dann seid ihr halt besser aufgestellt für den Fall der Fälle. Ist das nicht? Also, ich finde auch das Beispiel gerade, ja, ich kann es nachvollziehen, dass es das gibt, aber ich glaube, wenn man ein gesunder, fitter Mensch ist, hat man mehr davon oder kommt man besser durch so eine Krankheit als
vielleicht, aber das ist ja auch wieder eine besondere Sichtweise. Ich glaube, Verantwortung hat man nicht nur für sich. Verantwortung hat man auch für andere.
Ja.
Das ist übrigens auch der Grund, warum ich in der SPD bin.
Ja.
Weil ich finde, der Solidaritätsgedanke ein ganz wichtiger ist.
Ja.
Wenn man nicht nur daran denkt, wie komme ich am besten durch diese Pandemie, sondern wie kann ich eben auch andere schützen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer sich selber nicht so gut schützen können. Unser Kreistagsfraktionsvorsitzender hier in der SPD in Hameln in Pyrmont, Konstantin Grosch, zum Beispiel eine Muskelschwächekrankheit, sitzt im Rollstuhl, hat also eine Behinderung, kann sich durch seine Behinderung einfach viel, viel schlechter schützen, wenn er, sage ich mal, Corona bekommt, weil er körperlich einfach nicht eine gewisse Konstitution mitbringt, die ich vielleicht als einigermaßen fitter Durchschnittsmensch mitbringe, ist der betroffen und er kann sie nicht schützen.
Ja.
Und da ist es dann sozusagen... Klar kann jeder auf sich selber gucken und gucken, dass man fit ist und irgendwie Dinge besser übersteht. Aber ich finde auch, die Augen ein bisschen weiter zu fassen und zu gucken, was bedeutet das für meine Mitmenschen, ist ein ganz, ganz wichtiger. Und ich meine, Verantwortung, ich spreche da ganz bewusst von, weil ich trage ja auch eine große Verantwortung, gerade als Abgeordneter.
Ja.
Wenn ich hier für 230.000 Menschen, die sozusagen in meinem Wahlkreis im Weserbergland leben, bin ich der politische Vertreter. Das ist eine große Verantwortung. Ja. Das ist viel Last auf den Schultern. Und da kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich alles erklären kann und alles besser weiß und alles, sondern ich muss versuchen, möglichst viel aufzunehmen und mir meine Meinung zu bilden dazu. Ja. Und eine Haltung zu bilden, das muss nicht immer die richtige sein. Da müssen auch nicht alle mit einverstanden sein und die teilen. Ich werde es auch nicht allen recht machen.
Ja.
Aber ich muss glaubwürdig diese Verantwortung annehmen und erklären, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe.
Ja.
Und das versuche ich.
Ja.
Das geht auch nicht, klappt nicht bei jedem, aber ich muss es versuchen. Das ist meine Aufgabe.
Ja. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nur noch mal so an die Eventbranche denke, ist es halt so, ich glaube, ich würde, wenn man mich fragen würde, als Freund, als Kumpel, ich würde schon jedem den Tipp geben, guck ruhig nach links und rechts und warte nicht darauf, dass dir irgendjemand hilft oder dass von irgendwo Gelder fließen, die dich da durchbringen, sondern schau selber, was kannst du machen, was kannst du tun und was du mit deinem Geld machst, das kannst du auch mit deiner Gesundheit machen. Also ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, super, was wir machen und dass dort viel getan wird, aber ich glaube, wichtig ist, dass man halt auch selber nach links und rechts schaut. Und
es hat ja unglaublich viel Kreativität angeregt, wenn ich sehe, wie kreativ so viele Menschen in unserem Land innerhalb des letzten Jahres geworden sind, weil ihr bisheriges Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat.
Ja.
Dann andere Dinge zu machen, ich bin total begeistert, auch ich habe irgendwie hier im Weserbergland so viele tolle Projekte kennengelernt, wo ich denke, boah, super, was die so auf die Beine stellen, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Und irgendwie glaube ich, dass dann eben auch so eine Krisensituation einen dann natürlich auch weiterbringt und uns auch gesellschaftlich sicherlich weiterbringt, wenn wir es dann irgendwann überstanden haben.
Ja.
Da müssen wir erstmal hinkommen.
Super, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich habe noch ein paar Fragen an dich.
Gerne.
Die stehen auf einem anderen Blatt Papier. Lars, wie lange sind wir unterwegs? Wie weit sind wir mittlerweile? Ah, perfekt, super.
Wie lange machst du denn normalerweise? Eine Stunde oder was?
Ja, ein Stündchen machen wir. Ne? Aber erzähl mal ein bisschen, wie bist du zur Arbeit in der Politik gekommen? Also wie war das bei dir schon in der Schule so? Wussten alle zu Hause schon Bescheid? Okay, Johannes, das wird mal ein Sprecher, der geht mal in die Politik, der wird mal, erzähl mal ein bisschen was.
Ja, eigentlich nicht. Also Politik war jetzt nicht irgendwie das absolute Lebensziel. Aber es hat mich schon immer irgendwie interessiert, weil ich das auch von zu Hause einfach mitgegeben bekommen habe. Mein Papa war eine Weile mal Ortsbürgermeister in meinem Heimatort in Großberkel. Und auch meine Mama ist politisch aktiv, auch jetzt noch im Gemeinderat in Erzen und im Ortsrat. Und dann hat man das einfach so von klein auf mitbekommen. Wenn Kommunalwahlen waren, es wurde Ortsrat, Gemeinderat und sowas gewählt, dann lag einfach irgendwie eine besondere Stimmung in der Luft und irgendwie hat man eine besondere Aufregung bei den Eltern gemerkt. Und dann habe ich auch immer gefragt, ob ich noch ein bisschen wach bleiben darf.
Ja.
Und Papa mir dann später noch sagt, ob er gewählt worden ist oder nicht. Und wenn er dann ins Zimmer geguckt hat, in mein Kinderzimmer dann früher und hat gesagt, hat geklappt, ich bin im Rat gewählt worden. Ich habe mich natürlich mitgefreut.
Ja.
Also, ich habe schon Politik irgendwie von klein auf mitbekommen, aber ich hatte nie das Ziel, Bundestagsabgeordneter zu werden. Ich hatte irgendwie ganz viele Interessen. Biologie hat mich immer total interessiert. In Großberkel haben wir, meine Eltern haben ein Grundstück an der Humme, direkt am Sportplatz unten. Das heißt, ich bin entweder direkt nach der Schule in die Fußballschuhe oder in die Handballschuhe und bin nebenan auf dem Bolzplatz oder in die Sporthalle oder auf dem Tennisplatz.
Sieht man auch an deinem T-Shirt.
Ne? Ja, stimmt.
Ja.
Love Football, Hate Racism.
Ja.
Oder ich habe mir Gummistiefel angezogen und bin in die Humme gehüpft, in den Fluss bei uns da direkt nebenan und habe dann irgendwie Libellen oder Schmetterlinge bestimmt. Also ich hatte irgendwie viele Interessen, hätte mir ganz viel vorstellen können. Politik gehörte auch dazu.
Mhm.
Und nach der Schule habe ich einfach überlegt, was studiere ich, was mache ich? Also beziehungsweise als die Schule so dem Ende entgegenging. Und ich habe damals relativ hochklassig Handball gespielt, in der höchsten Jugendliga beim VfL Hameln.
Ja.
Und dann auch in der Regionalliga beim VfL Hameln hier in der Herrenmannschaft. Das war sozusagen mein erstes Herrenjahr, als ich dann mein Studium begonnen habe. Und das war irgendwie cool.
Mhm.
So durftest dritte Liga Handball spielen, dein Hobby im Prinzip irgendwie auf einem sehr hohen Niveau machen. Und das wollte ich nicht aufgeben. Und dann kam für mich irgendwie nur eine Studienstadt in nächster Nähe in Frage. Das war Hannover oder Bielefeld. Da konnte man in beiden Ecken Politikwissenschaft studieren. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich Politikwissenschaft. Das habe ich dann in Bielefeld studiert, wollte dann aber irgendwie auch mal ein bisschen raus und nicht irgendwie nur immer hier in der Region Ostwestfalen, Weserbergland bleiben. Und bin dann erst nach Hamburg zum Masterstudium gegangen, nachdem ich vorher schon mal in Brüssel ein Praktikum gemacht hatte. Habe dann in Schweden mein Masterstudium zu Ende gemacht und habe danach in Brüssel 4 Jahre im Europäischen Parlament gearbeitet für einen österreichischen Abgeordneten, weil ich irgendwie schon ein bisschen meinen Horizont erweitern wollte Und dass dann die Frage irgendwann aufkam, ob ich mir nicht vorstellen kann, hier für den Bundestag zu kandidieren. Das kam eigentlich, ja, ich hatte die Möglichkeit nach den Jahren in Brüssel für einen Bundestagsabgeordneten aus Wolfsburg in Berlin als Mitarbeiter zu arbeiten. Und als ich dann sozusagen aus Belgien nach einigen Jahren im Ausland nach Deutschland zurückgekommen bin, ich sage, irgendwie möchte ich auch wieder ein bisschen besser mitkriegen, was in meiner Heimatregion so passiert. Ich habe zwar immer die Bindung hierher gehabt, auch durch Sport und Naturschutzbund und Partei natürlich auch. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, irgendwie, ja, manchmal kriegt man gar nicht so richtig mit, was hier im Weserbergland passiert. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich mich hier für den Vorstand der SPD in Hameln beworben und habe dann da anderthalb, zwei Jahre dann einfach im Vorstand mitgearbeitet, ohne jetzt irgendwie ein konkretes Ziel, sondern einfach, um ein bisschen näher dran zu sein.
Ja.
Und dann kam irgendwann die Frage, ob ich mir nicht vorstellen kann, für den Bundestag zu kandidieren.
Wie war das für deine Eltern? Ich meine, früher hast du im Bett gelegen und gewartet, bis Papa nochmal reingeschaut hat und Daumen nach oben gezeigt hat. Wie war das für die, als die wussten, dass du kandidierst?
Ja, die sind schon stolz irgendwo, auch jetzt, als dass ich als Abgeordneter irgendwie die Region repräsentieren darf. Die wissen aber auch, was das für eine Aufgabe und was für eine Last das ist oder auch was für eine Bürde das ist. Es ist nicht nur Ruhm und Ehre, dass man so viel Vertrauen entgegengebracht bekommt, gerade in meinem Alter. Ich bin mit 34 in den Bundestag gewählt worden. Damit gehöre ich zu den 10% der jüngsten Abgeordneten im Bundestag.
34 ist das neue 24, das heißt tendenziell sogar noch jünger. Ja.
Ja, jetzt 37, ich werde 38 jetzt im August. Das heißt, bei der Bundestagswahl im September bin ich 38.
Ja.
Das ist alles relativ jung. Ich meine, wenn man so die anderen Abgeordneten im Bundestag sieht, das sind schon, die meisten sind dann doch schon ein bisschen älter. Von daher, meine Eltern sind da schon sehr stolz, aber ich glaube, sie wissen auch, was das bedeutet. Und insofern, ja, ich habe mir das jedenfalls nie vorgenommen, irgendwie Bundestagsabgeordneter zu werden. Bis zu dem Moment, als meine Vorgängerin mich angesprochen hat, Gabriele Lösekrug-Möller, die 16 Jahre lang hier die Region vertreten hat, habe ich für mich das irgendwie nicht ernsthaft ins Auge gefasst, Bundestagsabgeordneter zu werden, weil er war immer jemand, der das gut gemacht hat. Ja. Warum hätte ich mich dann dafür bewerben müssen? Es kam dann erst sozusagen mit der Frage, als sie gesagt hat, sie kandidiert nicht nochmal, wie die Nachfolge denn dann geregelt wird, wer das machen könnte. Und als dann sozusagen mir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde, habe ich mich natürlich gefreut. Aber ich merke eben auch, dass, ich sag mal, dieser Elan und ein bisschen Naivität, die ich natürlich auch mitgebracht habe, auch vor 4 Jahren, dass die so ein bisschen gewichen ist jetzt dem Verantwortungsgefühl und weil man weiß, was das bedeutet.
Was mich auch interessieren würde, ich nenne dir mal ein paar Extrembeispiele. Ein ganz bekanntes, was alle kennen, jetzt zum Beispiel jemand wie Donald Trump, der durch die sozialen Medien quasi, ich sag mal, das war wirklich einer seiner größten Waffen, die er genutzt hat. Dann gehen wir doch mal Tunesien. Dort ist das so, dass derzeit wird über einen Rapper gesprochen, der dort gehypt wird als der nächste eventuelle Präsident. Also was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze? Haben wir demnächst wirklich in der Politik mehr Leute aus der Medienwelt, beziehungsweise dieses Thema Social Media? Ich meine, du nutzt es ja auch schon, quasi auch, das ist ja schon eine Art Werbung in Anführungszeichen, auch wenn das natürlich von meiner Seite aus kam, dass ich dich gefragt habe. Aber wie stark schätzt du Social Media im Allgemeinen an und was glaubst du, wie wichtig ist das für die Politik?
Ja, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist mittlerweile, weil einfach eine gewisse Transparenz auch eingefordert wird. Ich meine, wenn man irgendwie an die Zeiten von Konrad Adenauer, Willy Brandt oder auch Helmut Schmidt zurückdenkt, da wurde noch nicht jeder Schritt von einem Politiker beobachtet. Wenn ich hier irgendwo essen gehe, dann ist das nicht lange unbeobachtet, sondern hat man auch im Restaurant angesprochen.
Ja.
Aber oder wenn ich irgendwas in den Social-Media-Kanälen poste. Mhm. Das war damals vielleicht noch nicht so. Da konnte man sich, glaube ich, noch eher so zurückziehen ein bisschen. Heute wird wirklich jeder Schritt beäugt. Dann gehört eben auch dazu, dass man eine gewisse Transparenz eben auch lebt, dass man zeigt, was macht man eigentlich als Abgeordneter. Und ich glaube, dass gerade die jüngeren Menschen da ein ganz gutes Gespür für haben. Ich habe das teilweise, dass mich, wenn ich in der Stadt einen Wahlkampfstand oder sowas mache, dass dann manchmal Eltern kommen, die dann, du hast vorhin über das Beschimpfen gesprochen, die dann sagen, oh, ihr Politiker, bleibt mir bloß weg.
Ja.
Will ich nichts mit zu tun haben. Ihr sitzt euch in Berlin nur den Arsch platt und oder den Hintern platt, Entschuldigung.
Ja, keiner gehört.
Und macht nichts. Und dann, wenn dann aber die Kinder sagen, nee, Mama, ich folge dem auf Instagram oder ich sehe bei Facebook, der macht voll viel für die Region, der ist viel unterwegs und der ist echt aktiv. Und dann wird die Mutter rot, weil sie merkt, oh, das
rot kind politisch weiß, oder von der Gesichtsfarbe?
Von der Gesichtsfarbe her rot. Ja. weil sie merkt, das Kind weiß besser Bescheid als ich selbst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Transparenz zu leben, auch zu zeigen, was macht Politik eigentlich. Auch um, ich sag mal so, Stereotype, negative Stereotype über Politik ein bisschen aufzulösen. Ja. Trotzdem muss man aufpassen, dass es nicht Überhand gewinnt. Weil wenn ich den ganzen Tag in den Social-Media-Kanälen unterwegs bin, komme ich nicht mehr zu der eigentlichen Arbeit, für die ich gewählt wurde. Ja. Und da die richtige Balance zu finden, die Arbeit für die Region zu machen und für das Gesamtgesellschaftswohl und gleichzeitig auch möglichst gut darüber zu berichten, damit die Menschen verstehen, was man macht, wie man auch als Mensch ist, weil das Interesse an den Personen auch immer stärker wird. Das halte ich für ganz wichtig.
An dieser Stelle vielleicht nochmal eine Buchempfehlung, das Buch von Michelle Obama, Becoming, wirklich sehr, sehr gut zu lesen, und sie zeigt, wie das halt so, oder erzählt halt aus dem Nähkästchen heraus, wie das in den USA läuft, wo wirklich ein Berater, für den Redner des Redners, der für Obama die Rede schreibt. Also das ist schon Wahnsinn, was dahinter steckt, und das in einem Riesenstil, und ich glaube, hier kommt das halt auch immer näher, und ich finde das super, super spannend zu beobachten. Kannst du mal vielleicht erzählen, hast du politisch Ziele für dich? Also ich weiß, hier in Deutschland sind wir alle sehr, sehr bescheiden. Das heißt, ich weiß es ganz genau, ich kann es mir sehr gut vorstellen, hier würde sich niemals einer hinsetzen und sagen, ich werde Bundeskanzler oder. Aber hast du manchmal so das Gefühl, dass du sagst, ach Mensch, darauf hätte ich schon noch Lust, oder die nächste Etappe würde ich schon gerne noch nehmen? Also ich vergleiche das, ich weiß, du bist ein Fußballfan, und du kennst doch diese sympathischen Interviews, wenn einer mal wirklich, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, auf die Kacke haut und sich dann da hinstellt und sagt, das fand ich nicht gut, das fand ich nicht gut, oder das fand ich gut, oder das fand ich gut. Ich habe immer das Gefühl, hier in Deutschland kriegt man immer relativ viel bei Interviews Einheitsbrei. Das heißt, ja, und die nächste Aufgabe und meine aktuelle Aufgabe, die ist so groß und die ist so wichtig, und ich konzentriere mich da und da drauf. Erzähl doch mal, wie ist das bei dir? Was erwartet uns noch von dir?
Ich werde, glaube ich, nicht der Typ sein wie Gerhard Schröder, der sich irgendwie ans Kanzleramt stellt und an diesem Zaun rüttelt und sagt, ich will hier rein. Ich glaube auch, dass also erstmal, ich sehe ja gerade auch, wie mein Tag im Moment aussieht. Und da wünsche ich mir schon manchmal, dass die Tage doppelt so lang sind, wie sie eigentlich sind, weil so viele Dinge zu tun gibt.
Ja.
Und ich mache ja Politik, weil ich was machen will, weil ich Dinge verändern will, weil ich was schaffen will, weil ich Sachen positiv verändern will.
Aber das wird ja nicht mehr. Merkel arbeitet ja nicht härter als du.
Es wird,
oder?
Ich glaube, dass die noch einen volleren Tagesablauf hat als ich, da bin ich ziemlich sicher.
Ja?
Ja, bin ich ganz sicher. Und wenn ich sehe, was sozusagen das ja schon mit mir macht, und ich habe als Abgeordneter so einen vollen Terminplan, dass es selbst mir schon schwerfällt, auch private Zeit irgendwie einzuplanen.
Ja.
Wenn ich meine Familie, meine Freundin, sehr gute Freunde, wenn ich die sehen will, dann muss ich das in meinem Kalender eintragen. Ich muss mir dafür wirklich Zeit blocken. Ansonsten schaffe ich das nicht, weil ich könnte immer arbeiten. Es gibt einfach genug Dinge zu tun.
Ja.
Und ich arbeite auch viel. Ich glaube, dass jemand, der ein Ministeramt innehat oder eben die Bundeskanzlerin, überhaupt kein Privatleben mehr hat. Und ich glaube, das ist schwierig, weil für mich ist auch ganz wichtig, dass ich kann die Region ja hier deshalb gut vertreten, weil ich nah dran bin, weil ich versuche, mit den Menschen in Kontakt zu sein, weil ich glaube, auch ganz gut zu spüren, was den Menschen unter den Nägeln brennt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das geht, wenn man dann sozusagen über einen längeren Zeitpunkt nur noch von einem Termin zum anderen hetzt, weil man einfach so viel zu tun hat. Das ist unglaublich schwierig. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt anstreben möchte, wirklich. Aber natürlich möchte ich Dinge verändern. Und wenn ich Dinge verändern kann, dann weiß ich nicht, ob ich Nein sage, aber man muss sich das immer gut überlegen.
Ja.
Ich habe, glaube ich, jetzt viel Verantwortung übernommen. Ich bin im Europaausschuss, im Auswärtigen Ausschuss als stellvertretendes Mitglied. Ich bin jetzt im Finanzausschuss und im Haushaltsausschuss als stellvertretendes Mitglied. Das sind beides sehr wichtige Ausschüsse, weil es ums Geld einnehmen und Geld ausgeben geht.
Ja.
Also ich habe schon zunehmend auch in den letzten 4 Jahren mehr Verantwortung übernommen und habe auch den Eindruck, dass mir die Kolleginnen und Kollegen in Berlin mehr Verantwortung zutrauen. Aber ich glaube, das sind Dinge, da wächst man rein. Ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, dass man sagt, das will ich machen. Sondern ich habe versucht, gute Arbeit zu machen. Und dann ist meistens irgendwann jemand gekommen und hat gesagt, das, was du bisher gemacht hast, finde ich gut. Kannst du dir nicht vorstellen, noch mehr Verantwortung an anderer Stelle zu übernehmen?
Ja.
Wenn das so ist, irgendwann mal, dann gucke ich mir das an und vielleicht übernehme ich dann auch noch mehr Verantwortung.
Ja.
Aber erstmal, um Verantwortung zu übernehmen, muss ich zum Beispiel im September wiedergewählt werden. Und es kann genauso gut sein, dass im September vielleicht hier im Weserbergland jemand anderes gewählt wird. Und man muss sich immer vor Augen halten.
Vielleicht wäre das was für mich jetzt für diesen September. Mal gucken, was noch so ansteht. Nein, Quatsch.
Überleg dir das. In der SPD kannst du nicht mehr kandidieren, weil da bin ich jetzt als Kandidat schon aufgestellt worden. Okay, aber vielleicht dann 4 Jahre später.
Ja, okay.
Mit dem Beitritt kannst du das zumindest erstmal einleiten. Herzlich willkommen, Karin.
Also, wir haben am Ende der Podcast-Folge immer so ein kleines Spiel, was wir mit allen spielen. Ganz entspannt, einfach entweder oder. Ich stelle dir 2 Sachen vor und du entscheidest dich dann einfach für eine. Du darfst nicht sagen, entweder beides oder keins von beiden. Und wenn du beides doof findest, dann nimmst du das, was du weniger doof findest. Okay?
Ich habe schon die eine oder andere Folge gehört und wundere mich manchmal, wie schnell die antworten, ob ihr das nachher noch zusammenschneidet.
Okay, fangen wir an. Wir spielen heute entweder oder mit Johannes Schraps. Und wir fangen an mit Fußball oder Handball?
Handball.
Hameln oder Berlin?
Hameln.
Pommes oder Salat?
Pommes.
Podcast oder Buch?
Buch.
Podcast oder Netflix?
Podcast.
Netflix oder Sport?
Sport.
Mercedes oder BMW?
VW.
Okay, sehr schön. Das war's schon, Johannes. Vielen, vielen Dank. Aber das war ja auch schon
herzlich gerne.
Mega stark, mega stark. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal wirklich herzlich bei dir bedanken und dass du halt auch so locker, ich weiß, manche Fragen, für dich war es vielleicht locker, aber manche Fragen sind dann schon vielleicht ein bisschen unangenehmer und trotzdem finde ich es super, super wichtig, dass wir uns gerade solchen Fragen stellen und gerade darüber diskutieren und mit Menschen sprechen und dass Kommunikation halt ein ganz, ganz wichtiges Tool ist in unserer Gesellschaft und
absolut.
Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du sie dir genommen hast.
Herzlich gerne, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Hast du noch was zu sagen? Vielleicht für die Leute da draußen, ein Appell, irgendeine Botschaft, die du gerne noch raustragen möchtest?
Ja, ich bin ja tatsächlich auch als Bundestagsabgeordneter, als Politiker hier eingeladen und Demokratie lebt tatsächlich vom Mitmachen.
Ja.
Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die nicht nur nicht so viele Freiheiten leben dürfen, wie wir das hier dürfen, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die gar nicht wählen gehen dürfen, die nicht in der Demokratie leben. Von daher, egal bei welcher Wahl, ob es die Kirchenvorstandswahl ist oder ob es die Wahl zum Ortsrat oder zum Gemeinderat oder zum Bürgermeister ist oder die Bundestagswahl oder die Landtagswahl, geht hin und macht das.
Genau.
Das ist unglaublich wichtig, wenn man daran teilnimmt, weil wenn man nicht daran teilnimmt, stärkt man die, die man nicht haben will.
Genau. Das lassen wir so stehen, das klingt gut. Also, wenn ihr was verändern wollt, geht wählen. Wir verabschieden uns vom Nebending zum Lebenssinn mit Johannes Schraps. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Nicht selbst glaubst, wer soll es denn bitte dann machen? Vom Nebending zum Lebenssinn. Es ist dein Leben, es ist also dein Weg. Hör auf, dir immer von anderen einreden zu lassen, dass das nicht geht oder jenes nicht geht. Wenn du das möchtest, dann mach es auch. Es ist dein Leben, es ist dein Weg. Vom Nebending zum Lebenssinn.